Jesus ist König. Ich weiß nicht, wie euch der Video reingekommen ist. Ich kenne den etwa seit einem Jahr. Und seit ich den kenne, habe ich gedacht, als Prediger sollte ich mal eine Predigtreihe, eine Predigtserie machen über Jesus ist König. Und dann habe ich angefangen mit dem Erarbeiten von den verschiedenen Teilen von der Predigtserie und dann habe ich gemerkt, ich glaube, ich müsste etwa 2 oder 3 Jahre darüber predigen und das mache ich nicht. Ich habe so die nächsten paar Sündig, wo ich einfach so ein paar Blitzlichter, so möchte ich wie aufleuchten lassen. Ein paar von diesen Sachen werdet ihr merken, haben einen Zusammenhang mit dem Video, haben einen Zusammenhang auch mit dem Inhalt von dem Video. Und wem das jetzt schnell gegangen ist, der kann das zuhause noch etwa 50 Mal schauen, weil es ist auf dem YouTube drauf und man findet das, wenn man das eingibt, Jesus und König, dann kommt das zumindest, wenn ich die Abfrage mache. Wie ich denn mich auf die Predigtserie vorbereitet habe, dann habe ich angefangen, meine Bibel zu lesen. Und das ist meistens ein guter Anfang für eine Predigtserie. Und ich habe dort eben einen Haufen Sachen gefunden. Und was mir ganz deutlich geworden ist, dass das nicht einfach eine Erfindung ist von irgendjemandem, wo irgendwann gesagt hat, ja, Jesus ist ein König gewesen, sondern dass das Jesus Christus selber über sich gesagt hat. Wie er vom Pilatus verhört worden ist, und das passt ganz gut in die Zeit vor Ostern, das ist ja so ein bisschen die es ist eine Fastenzeit, es ist eine Zeit, wo man sich aufs Leiden von Jesus ein bisschen auch konzentriert oder dran denkt. Und wie Jesus vor Pilatus verhört worden ist, dort hat Pilatus dem Jesus eine Frage gestellt. Und zwar hat er gesagt, dann bist du also tatsächlich ein König. Und Jesus hat gesagt, du hast recht, ich bin ein König. Und deswegen gibt es überhaupt die Predigtserie. Ich habe mir das also nicht selber ausgedacht, sondern es ist tatsächlich etwas, was man in der Bibel findet. Und das zieht sich auch durchs Neue Testament. In 1. Timotheus, das ist ein Brief, wo der Paulus an eine Gemeinde, an der Timotheus selber geschrieben hat. Und dann hinterher ist das in der Gemeinde auch bekannt worden. Dort steht, Jesus ist der König aller Könige. Und der Herr aller Herren, er ist der König aller Könige, Herr aller Herren. Deswegen rede ich heute, deswegen denke mal in den nächsten Gottesdienst über das Thema nach. Wie ich denn mich zum Thema König ein bisschen informiert habe, dann habe ich gemerkt, in der Schweiz findet man zu dem Thema nicht allzu viel. Da ist jeder sein eigener König oder ich weiß nicht, das Volk ist der König. Aber man findet zu dem Thema nicht so wahnsinnig viel. Wie die Schweizer sehr früh gesagt haben, König brauchen wir nicht. Und ich bin natürlich als Schweizer, bin ich natürlich froh, dass das so ist. Weil ich so denke, ich brauche es wirklich nicht. Jedes Mal, wenn irgendwie da etwas kommt vom König Harry oder wie heißen die alle, denke ich, super, muss ich schon mal nicht wissen. Und gleich, es gibt so ein paar Sachen, wo wahrscheinlich wir alle mit dem Thema König verbinden. Und die erste Sache, die ich wie gemerkt habe, das ist etwas, wo zu einem König normalerweise dazugehört, ist das Thema sein Reich. Sein Reich, oder? Ich meine, ein König ohne Reich ist ein bisschen ein Witz, oder? Deswegen hat es ja jetzt letztens in Deutschland einen gegeben, der gesagt hat, er hat ein Königreich da. Er hat also in Deutschland eine Liegenschaft gekauft und hat gesagt, das ist mein Königreich, oder? Und er ist auftreten vor Gericht letztens und hat mit einem Tisch, wo angeschrieben war, er ist König, oder? Und das ist natürlich ein bisschen lustig, weil das funktioniert gar nicht, oder? Aber er hat den Eindruck, er steht der König. Und bei Jesus müssen wir da einfach ein bisschen umdenken. Normalerweise denken wir, wenn wir an Reich denken, wir denken an irgendein Territorium, oder? Wenn ich Schweiz sage, dann wissen alle, wie das etwa umrissmässig aussieht, oder? Wir stellen uns vor das Tessin und wir stellen uns vor das Graubünden, also von eurer Seite auf dieser Seite, und wir stellen uns vor das Wallis, oder? Und dann hinterher irgendwie, das gibt so das Territorium von der Schweiz, oder? Und wenn wir jetzt einen König hätten, dann würde mir sagen, ja, das ist sein Territorium. Aber wir haben ja keinen. Und wenn Jesus Christus über sein Reich redet, dann redet er eben nicht über so ein Territorium. Sondern dann redet er über ganz anders. Lasse mir mal kurz Jesus zu, und das ist ein Vers, der wird sich durch die ganze Predigt wie durchziehen. Markus 1, Vers 15, da heißt es, Jesus sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also nochmal, das ist ein Vers, der zieht sich durch die ganze Predigt durch, wegen dem ist das nicht schlimm, wenn ich ihn zweimal lese, oder? Markus 1, Vers 15, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist das, wo Jesus Christus über sein Reich Gott sagen. Also das Thema, Jesus ist König, das ist nicht erst kurz bevor er gestorben ist, in dem Gespräch mit dem Pilatus, und hinterher hat das nur der Paulus an den Timotheus geschrieben, sondern das ist eigentlich von Anfang an, von dem Zeitpunkt her, wo er angefangen hat, predigen, ist das wie der rote Faden durch sein ganze Wirken und durch sein ganze Leben durch. Er sagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Und dann fragen ihn eigentlich die Jünger und sagen, ja, wie ist denn das jetzt genau? Und dann sagt er, mit mir ist das Reich schon da. Das heißt, ich würde das so ein bisschen leicht übersetzen oder übertragen in unsere Worte. Überall dort, wo Jesus ist sein Reich. Überall, wo Jesus ist sein Reich. Und mit dem haben wir das Reich, oder? Jetzt können wir sagen, ja stimmt, Jesus ist wirklich König, weil er hat ja das Reich, oder? Weil das gehört normalerweise zum Königsein dazu, dass man das Reich hat. Und wenn man schon über das Reich redet, dann ist ja die Frage, wie ist eigentlich das Reich, oder? Wie die Schweiz ist, das kann ich mittlerweile sagen. Also in Teilen. Schön, genau. Und herrlich und zum Teil sehr steil und zum Teil eher so ein bisschen flach und so weiter. Man könnte da Verschiedenes nennen. Aber wie ist eigentlich das Reich, wo Jesus Christus als König regiert? Ich lese euch nochmal den Vers aus Markus 1. Dort heißt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Wir haben gesagt, wo ist überall das Reich? Dort, wo Jesus ist. Und jetzt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und das ist das, wo das Reich von Jesus ausmacht. Das ist das Evangelium. Jetzt ist das schon wieder so ein griechisches Wort, das hat man einfach eingedeutscht, oder? So wie andere griechische Worte haben wir auch eingedeutscht. Aber das ist ein Wort, wo eigentlich Euangelion heißt. Ich sage es wegen dem so gern, weil wir vorher von Eulogia geredet haben beim Segnen, oder? Und das hat einen Zusammenhang, das ist beides Eu. Und Eu ist immer gut. Ihr kennt das vielleicht vom Stress, oder? Es gibt den Eu-Stress und den Dis-Stress. He? Das ist der Eu-Stress, das ist der gute, oder? Der, den ich jetzt gerade habe. Der gute Stress, wo mich voll, jede Faser von meinem Sein ist jetzt gerade da bei der Predigt dabei, oder? Dass ich nicht irgendwie gedanklich abschweife schon ins Nachmittagsprogramm oder so. Euangelion, das Gute, das, was gut ist. Und Angelion, das Gute, die gute Nachricht oder die gute Botschaft. Und da merken wir etwas von dem, was es ausmacht. Wenn Jesus Christus sagt, das ist mein Reich, das ist mein Königreich, dann redet er von der guten Botschaft. Und damit hebt er sich nicht wahnsinnig ab von den Herrschern, die damals regiert haben. Nämlich, wenn irgendein römischer Kaiser seine Leute hätte wollen sagen, dass sie jetzt gerade wieder einen Feind besiegt haben oder dass jetzt ein neuer Kaiser auf den Thron gekommen ist, dann haben die Leute, wo das die Nachricht verbreitet haben, die haben auch gesagt, jetzt gibt es eine gute Nachricht. Und dann haben zum Beispiel die Botschafter vom Kaiser gesagt, wir haben den und den Feind besiegt. Und dann ist das als gute Nachricht ist das deklariert worden. Und Jesus Christus macht das im ersten Moment genau gleich. Er sagt, hört, mein Reich, das ist eine gute Nachricht. Und gleich unterscheidet sich die gute Nachricht, die Jesus bringt, fundamental von dem, was damals die Herrscher gebracht haben zu den Menschen. Das Erste nämlich, was er mit dieser guten Nachricht meint, ist, dass Gott ganz persönlich zu den Menschen gekommen ist. Und das ist etwas, wo damals vielleicht noch unglaublicher war für die Leute, als mir das vielleicht heute würdet nehmen, wenn ich euch sage, Gott kommt ganz persönlich zu den Menschen. Das ist wie man hat sich wie daran gewöhnt, oder? Weil ja alles Mögliche mit Gott benannt wird, oder? Hat man da wie kein Ui-Effekt mehr, sondern man denkt, ja gut, ja, dann ist es halt so, oder? Aber für die Menschen damals ist das etwas gewesen, wo sie erstmal hin müssen packen, wo sie erstmal hin müssen begreifen, weil sie haben ein grundsätzliches Verständnis davon gehabt, dass sie als Menschen und Gott, dass das wie eigentlich nicht zusammengehört. Wie sie gewusst haben, so wie wir Menschen uns verhalten, so wie wir denken, so wie wir handeln, so wie wir unser Leben führen, so passen wir nicht zu dem heiligen Gott, dem Gott, wo Himmel und Erde geschaffen hat und schlussendlich auch jeden einzelnen Mensch vor uns und wo eben König ist. Und dann sagt Jesus zu ihnen, hört, der Gott, wo Himmel und Erde geschaffen hat, der ist jetzt da bei euch. Und er hat dem gesagt, das ist die gute Nachricht. Das ist wirklich gut, dass der Gott jetzt bei euch ist. Und deswegen habe ich die erste Unterüberschrift sozusagen, habe ich Friede genannt. Oder Versöhnung könnte man dem auch sagen. Das bedeutet, Gott hat das Zeichen gesetzt, dass er wirklich Gemeinschaft wette mit diesen Menschen, obwohl die Menschen sind, wie sie sind. Es gibt ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten und jede Religion hat da seine Eigenart, aber schlussendlich so über die Religionen drüber weggeschaut, sind immer wieder gleiche Sachen, wo man beobachtet. Als Religionsphilosoph kann man das auch klassifizieren. Ich habe das jetzt ein bisschen weniger philosophisch gemacht. Bei den meisten Religionen geht es darum, irgendwie zu meditieren, irgendwelche heilige Schriften oder heilige Orte oder heilige Männer go besuchen oder go Kontakt damit haben. Dann geht es meistens irgendwo ums Fasten und ums Betten und es geht immer um irgendwelche Sachen, wo man macht und dann hinterher kommt man Kontakt mit Gott über. So läuft das normalerweise in der Religion. Die Religion ist normalerweise so ein Ansporn, doch etwas zu tun, dass endlich Kontakt mit Gott hergestellt kann werden. Und je nachdem, in welche Religion man hineinschaut, ist vielleicht mehr, im Buddhismus wahrscheinlich mehr so der Hauptmerkmal aufs Meditieren. Und dann Muslime ist vielleicht mehr das Hauptmerkmal auf dem Gebet fünfmal täglich und so weiter. Also es gibt da leichte Unterschiede, aber schlussendlich, es geht immer wieder darum, wie komme ich in Kontakt mit Gott. Und wenn Jesus auftritt und seine erste Predigt sagt, das ist die gute Nachricht, dann meint er damit, jetzt ist das, was ihr euch immer gewünscht hättet, das ist jetzt Realität. Das ist jetzt da. Das ist jetzt greifbar vor euren Augen. Gott ist mitten unter euch. Das ist die gute Nachricht. Und dann ist es eine Nachricht von der Freude. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, aber wir haben das jetzt gesehen über einem großen Teich. Da ist ein neuer Präsident gewählt worden. Und ich werde mich jetzt nicht über seine Politik ärgern oder ich werde jetzt nicht sonst einen Kommentar machen. Ich werde einfach die Beobachtung, wo dort die Meinungsforscher herausgefunden haben, die werde ich jetzt anziehen, um etwas zu zeigen. Wie er gewählt worden sind, da haben sich noch etwa 50% der Amerikaner sich riesig gefreut. Es zieht lang. Also eigentlich sehr kurz. Und das ist das Untypische gewesen. Das haben selbst die Meinungsforscher dann gesagt. Eigentlich ist das nicht so. Normalerweise, wenn ein neuer Präsident gewählt wird und die ihn gewählt haben, dann hinterher, dann freuen die sich alle, oder? Und dann kann er eigentlich erstmal einen ganzen Haufen Mist machen. Vielleicht macht er auch ein paar Sachen richtig. Aber eigentlich die meisten, die ihn gewählt haben, die freuen sich nachher, weil sie finden, hey, das ist gut, was der macht. Weil das hätte er ja schon vorher gesagt, dass er es macht und so. Und deswegen und so. Jetzt ist das dort nicht so passiert. Und die Meinungsforscher haben gemerkt, das ist anders, oder? Wie bisher. Normalerweise hätte das länger angekippt, die Freude. Aber was die Meinungsforscher mit dem auch gesagt haben, ist, dass früher oder später, egal wie gut der Präsident war und egal was der Präsident gemacht hat und egal wie beliebt er am Anfang war, dass früher oder später immer etwas passiert ist. Nach einer anfänglichen Freude, vielleicht hätte die sogar noch dazu geführt, dass es eine Wiederwahl gegeben hat, oder? Geht irgendwann die Freude durch ab. Irgendwann. Und es ist lustig, da muss man ja gar nicht auf Amerika gehen. Schaut doch unseren Umgang mit unseren Politikern an. Ich weiß nicht, ob es euch auch schon so gegangen ist, dass ihr denkt, hey, super, ist der jetzt im Parlament? Und dann hinterher macht der Smul auf zu irgendeinem Thema und du denkst, wenn ich das küsste. Und das ist der Unterschied, wenn wir darüber reden, Jesus ist König. Und wir reden darüber, wie ist eigentlich sein Reich? Denn ist das etwas, was ihn unterscheidet von allen anderen Machthabern auf der Erde, dass dort die Freude wird bleiben. Das ist etwas, was uns die Bibel mitgibt auf den Weg. Auch wenn vielleicht Freude jetzt gerade nicht unbedingt immer um ist, zu jedem Zeitpunkt. Aber das ist etwas, wo Jesus Christus in seiner Herrschaft als König, wo er uns mitgibt auf den Weg, die Freude wird bleiben. Und warum? Warum kann er sagen, das ist anders als wie bei allen anderen, wo die Welt schon probiert haben, gut zu regieren. Und ich spreche das ja nicht mal den Leuten ab, dass sie es probiert haben, gut zu machen. Es hängt mit dem einen Thema zusammen, wo wir Menschen uns werden zäh ausbeissen dran. Es ist das Thema vom Tod. Es gibt kein von diesen ganzen Herrschern, die irgendwo, irgendwann gelebt haben oder wo irgendwann werden leben, wo das Thema in dieser Art bearbeiten kann, wie Jesus das gemacht hat. Und das ist schlussendlich das Thema, wo wir alle irgendwann anstehen. Das ist das Thema, wo wir alle auch nicht drüber wegkommen. Egal wie gut unsere Politik ist in der Schweiz. Dem Thema müssen wir uns alle irgendwann stellen. Und das ist das Thema, wo Jesus Christus angegangen ist. Er ist gestorben und er ist nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden. Und deswegen kann er sagen, schaut, mein Weg, wenn ihr mir nachfolgt, dann wird es zwar auch allenfalls einen Tod geben. Wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, sagt er, wir werden sterben. Aber nach dem Sterben wird es ein neues Leben geben. Ein ganz andersartiges, ein Leben in einer anderen Qualität, so dass die Bibel manchmal gar nicht so richtig das kann beschreiben, weil es ist so andersartig, so herrlich, dass wir es uns wahrscheinlich auch gar nicht könnten richtig vorstellen. Und das ist der Unterschied zwischen Jesus Christus als König und allen anderen Machthaber, dass nur bei Jesus Christus das Thema eine Lösung erfahren hat. Das Thema anders bearbeitet worden ist. Das Thema tatsächlich auf eine andere Art überkommt. Wenn wir heute überlegen, Jesus ist König, dann ist ja irgendwann die Frage, wir haben geklärt, mittlerweile haben wir geklärt, wo ist sein Reich? Überall dort, wo Jesus ist, haben wir gesagt. Wie ist sein Reich? Sein Reich ist geprägt von Frieden. Frieden in der Beziehung mit Gott. Weil er den Frieden herstellen will, nicht durch das, was wir machen, sondern das, was er gemacht hat. Und durch Freude, weil wir wissen, es wird etwas geben, wo ganz anders, viel herrlicher, viel gewaltiger, viel schöner ist, als das, was wir jetzt erleben. Und dann ist ja eigentlich nur noch die Frage, ja, wer ist denn eigentlich da dabei bei dem Reich? Und bei der Königschaft, bei dem Königtum? Und jetzt komme ich wieder zurück auf den Vers von Markus 1, Vers 15. Dort steht, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Evangelium ist eben das mit dem Frieden und der Freude, oder? Und vorher ist tut Buße. Und ich habe mich einmal mehr gefragt, was bedeutet das eigentlich, wenn in der Bibel, also das ist eine Lutherbibel, deswegen steht dort tut Buße, in anderen Bibeln stehen andere Begriffe, das spielt im Grunde kein Ruggel. Was bedeutet das eigentlich, wenn in der Bibel steht tut Buße? Und ich ich tue es am liebsten so erklären, dass es auf der einen Seite ist, es ist ein Abwenden von etwas und ein Hinwenden zu etwas. Normalerweise, wenn wir über Buße nachdenken, dann denken wir an das Straßenverkehrsamt. Weil das sind die in der Schweiz, das habe ich recht schnell gelernt, wie ich von Deutschland in die Schweiz gezügelt bin, das sind die, die Bußen verteilen. Und das sind die, die so einen Brief schreiben, wo ich dann sage, oh nein, irgendwo falsch parkiert oder zu schnell gefahren oder so irgendetwas. Wenn Jesus von Buß redet, dann redet er im Grund ganz selten über einzelne Sünden, oder? Wir haben das alle wahnsinnig gern, so Katalog, oder? So Sündenkatalog, oder? Da ist irgendwo das Oberste ist Mord und vielleicht kommt dann Ehebruch und irgendwo kommt dann Lügen und irgendwo kommt. Und wir haben das auch gern, weil das zeigt meistens, wir sind ja gar nicht so schlecht, oder? Weil dann kannst du den Katalog abhökeln und kannst sagen, ja gut, die Woche habe ich nicht gemordet, die Woche habe ich auch nicht, die Woche habe ich mal meine Ehe nicht gebrochen, die Woche, und dann hinterher kannst du dich noch gut fühlen. Und deswegen, wir lieben das, oder? Wenn wir so Katalog haben. Aber wenn Jesus von Sünde redet, dann redet er nicht von diesem Katalog, oder? Er redet nicht von dem einzelnen Thema, sondern er redet von dem Gesamten. Er redet davon, dass wir als Menschen eigentlich getrennt sind von Gott. Und deswegen sagt er, tut Buße, weil er wette, dass mir die Trennung von Gott aufgehen und durch den Frieden, wo Jesus Christus geschenkt hat, dass mir in die Beziehung mit Gott hineinkommen. Buße ist also ein Abwenden von dem, dass mir ohne Gott leben und ein Hinwenden zu dem, dass mir anfängt mit Gott leben. Deswegen sagt Jesus, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und das fängt im Denken an. Das fängt im Denken an, wenn ich bisher so den Eindruck hatte, das schaffe ich allein. Das ist so ein typisches Denken von uns Menschen. Das schaffe ich oder das muss ich allein schaffen. Hierzu, Herr Jesus Christus, wirk du das in mir oder hilf mir dabei. Vom es wird alles immer schlechter, das ist auch so ein Denkmuster, oder? Zu Herr Jesus Christus, ich bin überzeugt, mit dir wird es besser. Mit dir gehen wir auf eine gute Zukunft zu. Abwende von, ich bringe mein Leben selber in Ordnung, hinzu, Herr Jesus Christus, hilf mir, dass ich ein Leben führen kann, das dir gefällt. Das ist tut Buße. Also wenn die Bibel von Buße redet, dann redet sie nicht so von den einzelnen Sachen, sondern redet sie davon, was es bedeutet, eine Beziehung mit Jesus Christus, eine Beziehung mit dem himmlischen Vater zu leben. Jetzt ist der Titel, und der habe ich dummerweise sehr früh gesetzt und habe ihn nachher bereut, Jesus ist König ganz ohne Gewalt. Dann habe ich gemerkt, oh nein, jetzt gibt es dann wahrscheinlich ein paar, die sagen, der Alex ist so ein Pazifist, oder? Und dann habe ich auch noch Zivildienst gemacht, Mist. Das wäre das Klischee gerade noch bestätigen, oder? So, aber ich werde heute nicht über das Thema reden, Thema Gewalt im Staat, Polizeigewalt. Wir haben ja auch noch Polizisten unter uns. Das würde ich nie, ohne dass mich vorher mit einem Polizist austauscht hätte, würde ich mich da nie drüber äußern. Auf jeden Fall, ganz ohne Gewalt, das habe ich deswegen gesetzt, weil das der Punkt ist, auf den ich heute raus will. Wir haben heute gehört, Jesus ist König und sein Reich ist dort, wo er ist. Wir haben gehört, sein Reich besteht vor allem aus Friede und Freude. Das sind die zwei Sachen, die mir wichtig geworden sind in der Bearbeitung. Und wir haben gehört, die Leute, die Buß tun, also die sich abwenden von dem Leben, wo sich nur um sich selber drüllt, hin zu dem Leben, wo es mit Gott geht, die Leute, die sind dabei. Und jetzt der letzte Punkt ist der, wo ich wette, an dieser Zeichnung festmache. Ich weiß nicht, ob euch so etwas schon mal in die Finger kommt. Auf dem da steht, Gebrauchsanweisung beachten. Und auf dem da steht, das ist wahrscheinlich vorhin gar nicht mehr lesbar, vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung beachten. Also vielleicht hat ja schon mal jemand, hat jemand schon mal so ein Symbol gesehen irgendwo? So? Ganz wenige. Das ist ganz typisch. Dann tickt ihr wie nicht. Wenn ich etwas Neues überkomme, dann mache ich das auf und dann denke ich erstmal, hey, ich weiß im Fall, wie es funktioniert. Und dann lege ich los. Und wenn es dann nicht funktioniert, denke ich, Mist, ich hätte im Fall sollen die Gebrauchsanweisung beachten. Und dann lese ich noch, oder? Bei Problembehandlung, das ist immer so die letzten drei Blätter in der Gebrauchsanweisung, Problembehandlung. Ja gut, eingesteckt habe ich es, ich habe es auch richtig aufgeladen und so weiter. Aber irgendwo ist dann gleich in der Gebrauchsanweisung ist dann irgendein Schritt, den ich einfach nicht beachtet habe. Und dann habe ich es auch schon geschafft, dass das Gerät gerade kaputt gegangen ist. Und das ist der Punkt, den ich heute machen möchte. Wenn Jesus Christus König ist, so wie es uns die Bibel das sagt, und wenn er einen tiefen Wunsch hat, dass wir alle in seinem Reich dabei sind, das ist auch etwas, was die Bibel uns sagt, dann wendet er nicht Gewalt an, um irgendjemanden in sein Reich hineinzumosten, sondern er gibt uns eine Gebrauchsanweisung, eine Bibel. Und er sagt, ich würde im Falle empfehlen, lies das, bevor du dein Leben lebst. Lies das, während du dein Leben lebst. Und lies das immer wieder. Weil das Leben ist dermaßen komplex und kompliziert und vielschichtig, dass du ja nie wirst alle Antworten aufs einmal aus dem Buch rausnehmen. Sondern es ist ja so, dass immer wieder andere Herausforderungen auf uns zukommen. Es ist ja so, dass immer wieder andere Themen relevant werden und dementsprechend immer wieder andere Seiten aus dem Buch interessant werden für uns. Und Jesus Christus macht das nicht mit Gewalt, so wie bei Goethe. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Das ist nicht die Art von Jesus Christus, sondern Jesus Christus, er lädt uns ein. Er lädt uns ein. Er lädt uns ein, Teil zu sein von dem Königreich, das er vor Augen hat. Von dem Königreich, wo vielleicht einzelne von uns schon dabei sind. Von dem Königreich, wo er wette, dass das tatsächlich weltumspannend Macht gewinnt. Aber so wie wenn ich ein Produkt kaufe und selber entscheide, ob ich die Gebrauchsanweisung lese oder nicht. So ist das auch mit der Bibel. Ich kann mich entscheiden, nicht danach zu fragen, was Jesus für mein Leben will. Ich kann so durchs Leben gehen. Aber ich kann auch sagen, ja, ich will. Und ich würde es euch empfehlen. Weil es macht tatsächlich Sinn, so wie es Sinn macht, Gebrauchsanweisung zu fragen. Weil der, wo sich das Teil ausdenkt hat, der hat tatsächlich auch gute Gedanken über diese Gebrauchsanweisung gehabt. Und der hat tatsächlich etwas Gutes mitgegeben. Und der hat uns nicht ärgern. Der hat uns auch nicht etwas von unserer kostbaren Zeit stellen. Sondern der hat wollen, dass wir mit dem Teil, wo wir gekauft haben, das Maximale daraus rausholen können. Es gibt auch Leute unter uns, die arbeiten bei einer Hotline, wo Leute, die Geräte erworben haben, dann nachher kommen, oder? Weil sie nicht rauskommen. Tönt euch mal mit diesen Leuten unterhalten. Wie viel von diesen Sachen, die hier an der Hotline landet, durch das einfache Lesen von der Gebrauchsanweisung hätten können behoben werden. Und das ist das, was ich euch mitgeben möchte. Jesus wird dich nicht zwingen, deine Bibel zu lesen. Jesus wird dich nicht zwingen, in einen Gottesdienst zu gehen. Jesus wird dich nicht zwingen, in einem Hauskreis über das, was du aus der Bibel heraus gelernt hast, zu reden. Jesus wird uns zu nichts von dem zwingen. Aber es liegt ein grosser Segen drauf. Und deswegen bete ich jetzt mit dem Jesus, lad euch ein aufzustehen, dann stehen wir schon für das letzte Lied. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, du bist der König von dieser Welt und auch der König von unserem Herz, wenn wir das wollen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns auftust für deine Worte, dass du uns parat machst, auf das zu hören, was dir wichtig ist. Und dass du uns auch Kraft schenkst, das, was dir wichtig ist, in unserem Leben auch umzusetzen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du nicht lügst, aber dass du uns auch nicht zwingst. Du bist ein König, der keine Gewalt braucht, sondern wo einlädt und wo wirbt und wo uns lustig macht auf das Leben mit dir. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns immer wieder in diesen Zeiten, wo es vielleicht euch schwerfällt oder wo wir sogar versucht sind, ganz aufzugehen mit dem Weg, dass du uns dann besonders zeigst, wie wichtig es ist, mit dir unterwegs zu sein und zu bleiben. Und ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du uns auch immer wieder Klarheit schenkst, was dran ist für unser Leben, weil wir eben dein Wort haben und weil wir in deinem Wort auch Antworten finden auf das, was das Leben bietet. Und so werde ich dich bitten um deinen Segen, das heisst, um das, dass wir offene Ohren haben für dein Wort und dass wir offene Hände haben für das, was du uns zu tun gibst. Amen.